Mayfield to throw under pressure. His pass is intercepted. C.J. Mosley picks it off. The Hayes in the barn, and the Ravens are in the playoffs. Mayfield with time throws, deflected and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Good! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Flock Talk, dem ersten deutschen Ravens Podcast. Ja, geht auch direkt weiter mit unserer kleinen Vorschau, Rückschau auf die Offense dieses Mal. Und wie immer an meiner Seite, mein Name ist Manuel Vögel, wie immer an meiner Seite Manuel Allheit.
Hallihallo.
Und Nils Lennart-Zinser. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Guten Tag.
Ja, die Offense. In der Preseason hat man, wenn wir jetzt mit den Startern mal anfangen und wo fangen wir da besser an als beim Quarterback? Ja, Preseason, ich glaube, die Devise war bei Lamar Jackson, hör mal, du machst lieber gar nichts. Also es war ja sehr, sehr reduziert, was er so gemacht hat. Die Würfe waren teilweise ganz gut, aber so diese ganzen Läufe hat er gar nicht gemacht. Finde ich eigentlich sehr gut, da hat er sich nicht wehgetan.
Ja, Thema Nummer eins war ja bei Lamar Jackson Passing Game oder ist Passing Game. Dementsprechend habe ich nicht erwartet, dass wir den in der Preseason viel laufen sehen werden. Hatte jetzt einen Run gefühlt, das war ja der aberkannte Touchdown gegen die Packers. War ein sehr schöner Run übrigens. Ja, aber so overall kann man sagen, Passing Game sieht schon deutlich gefährlicher aus. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir von Lamar Jackson sehen werden. Wie gesagt, hat mir sehr imponiert. Letztendlich hat er aber auch kaum Pressure bekommen. Also Thema Nummer 1 wird natürlich immer noch die Ball-Security sein. Das heißt, weniger Fumbles. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden, was ich bisher von Lamar Jackson gesehen habe. Wie seht ihr das?
Kann ich mich nur anschließen. Ich fand, das Passing-Game ist eindeutig verbessert. Also das bisschen, was er gemacht hat und so. Also wirklich starke Verbesserung. Gefällt mir, toll. Dass er nicht gelaufen ist, fand ich auch gut, bis auf diesen Highlight-Run, der wo, glaube ich, auf YouTube und jedem Instagram-Kanal von NFL und keine Ahnung was rauf und runter gelaufen ist.
Der war aber auch wirklich Wahnsinn.
Das muss man unglaublich.
Das war ganz, ganz genial.
Ja, genauso, also wer das nicht gesehen hat, der muss es noch sehen. Also das war ja fast, wie haben es alle gesagt, Madden-Run, ne? So Xbox-Controller-mäßig, so zack, 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 gibt's ja nochmal gar nicht. Also ich glaube, da wird jeder Running-Back wird blass. Wenn er sich das anschaut. Deswegen, also soweit, so gut. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie irgendwas gezeigt haben vom Offense Playbook. Es war absolut Basics. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Aber das hat ja auch, um dich mal kurz einzumischen, das hat ja auch Lamar Jackson in der Pressekonferenz gesagt. Also wir werden nicht einmal einen Offense sehen, wie sie in der Regular Season ist.
Genau.
Und das finde ich auch gut so.
Ja, vollkommen korrekt. Super.
Und das hat man ja dann auch immer, wenn Trace McSorley dann gespielt hat, das war ja dann alles so, so absoluter Standard. Also so. Ja,
wirklich Standard.
Absolut so. So, ich glaube, wenn du ein Playbook aufmachst, egal bei welcher Mannschaft, da findest du genau die Spielzüge. Ja, genau.
Nee, also das hat schon gepasst. Und was ich eigentlich viel cooler finde, ist, wie gesagt, er ist unglaublich sympathisch und du merkst es auch sofort, der bringt diese Energie mit und das spürt man, das sieht man als Zuschauer, die Energie von dem Jungen, die geht durchs ganze Team, das ist wirklich schön mit anzuschauen.
Und was ich, das ist so eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist mir jetzt aufgefallen, seitdem Lamar Jackson in dieser Mannschaft ist. Die Spieler, die verlassen ja immer durch so eine Tür das Gebäude, um aufs Trainingsfeld zu gelangen. Und an den Seiten dürfen im Trainingscamp immer die Kinder stehen. So, und normalerweise ist so zwischen den Kindern so 3 Meter Platz. Und dann klatschen halt die Spieler an einer Seite ab und gehen dann aufs Feld raus. Lamar Jackson hat aber bei seinen allerersten Trainingseinheit beim Trainingscamp, hat er erst die eine Seite, ist zurückgelaufen und hat die andere Seite abgeklatscht.
Und das machen jetzt so viele Spieler, die erst die eine Seite runterlaufen, die andere Seite wieder hoch und dann wieder runterzulaufen, nur damit alle Kinder abgeklatscht werden. Das ist so eine Kleinigkeit, aber es zeigt so seinen Charakter. So, yo, ich versuch's jedem recht zu machen. Oder ich bin für jeden erreichbar. Und wenn man jetzt so die ganzen Interviews mit den Spielern oder Trainern hört, dann ist es, was Lamar Jackson angeht, ja das Nonplusultra. Also jeder redet gut über ihn, jeder redet, ja, wie als wäre es sein Leader, sein Quarterback, für den er gerne steht. Ja, so leadertechnisch ist das.
Genau, wenn du das gerade so anführst, was auch extrem krass ist, ist auch nicht normal, gerade bei den Spielen hat man es gesehen, dass unglaublich viele Defender bei den Offense-Szenen auch die Offender abgeklatscht haben beim Rauskommen und sowas und wirklich sich gefreut haben für die, ist auch nicht ganz normal. Weil die oft so ein bisschen getrennt voneinander ja auch sitzen und so. Also das fand ich auch auffällig, dass da wirklich viele sich für die Receiver gefreut haben und sowas. Von der Defense auch. Das spricht fürs Klima vom gesamten Team halt.
Ja, auf jeden Fall.
Und das hat viel mit Lamar Jackson zu tun. Das ist seine Unbekümmertheit. Das färbt auf jeden ab. Das sieht man einfach.
Ja. Wenn ich jetzt einfach so das Thema wechseln kann, von dem einen Quarterback zum anderen Quarterback, Trace McSorley, hat mir imponiert. Also sein Spiel ist natürlich nicht gut. Also ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ist halt so ein Standardding. Aber sieht zurzeit deutlich besser aus, als ich das irgendwie erwartet hätte. Und zwar auch schon, also ich gehe jetzt so weit, dass ich sage, gut, als Quarterback können wir den sogar mitnehmen, weil er sieht aus wie ein Quarterback. Das hätte ich vorher nie gedacht. Ich war immer ein bisschen skeptisch, was ihn angeht und so, was sie als Produkt mit ihm angestellt haben. Aber so passing-technisch hast du auch so eine kleine Entwicklung gesehen. Und ja, wie gesagt, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht, was ich von ihm gesehen habe.
Ja, war halt solide. Also irgendwie so. Also wenn du jetzt quasi die Skepsis vorher nicht gehabt hättest, hättest du gesagt, ja, ist okay, den kannst du mitnehmen. Und von daher, das war schon auf jeden Fall in Ordnung. Und es war halt insofern für ihn natürlich ganz gut, dass er jetzt halt viel, viel Spielzeit bekommt, weil Griffin ausgefallen ist. Von daher war das für ihn sehr gut.
Also ja, ich finde auch für einen 6-Runden-Pick ist es sehr gut. Und du musst mal betrachten, eigentlich hätte RG3 hätte nochmal gespielt. Und ich dafür, er hat ja einige Touchdown-Würfe gehabt und es war gut anzuschauen. Jetzt stell dir mal vor, dass Griffin noch gespielt hätte als Zweiter. Also deswegen, also ich fand es echt auch für einen 6-Runden-Pick, für einen 3. Quarterback, war das gut.
Ja, was mich halt so imponiert hat, das klingt jetzt vielleicht so negativ und so schlecht, aber ich hätte niemals gedacht, dass er einen Drive zustande bekommt, dass er den Ball führen kann, dass das Team mal so das Feld runterkommen kann, dass ich, ne, so passing-technisch, dass da viele Pässe nicht ankommen, aber das ist überhaupt nicht so. Er macht Drives, er bringt Touchdowns, er vollendet Drives.
Hat Bomben raus.
Genau, und wie gesagt, für einen dritten Quarterback erwarte ich mir da gar nicht so viel mehr. Genau. Und ja, also ich bin echt positiv überrascht von ihm.
Einzige Problem, was ich sehe, ist, glaubst du wirklich, dass im Kader Platz ist? Das ja, ist eher wird mal...
Wird schwer.
Weil wenn wir jetzt dann zum nächsten Thema rüber switchen, dann Running Backs, wenn du bedenkst, wie viele Running Backs du eigentlich mitnehmen solltest und so weiter. Also ich habe da eher Bedenken, ob der Kaderplatz wirklich frei ist.
Ja, aber... Im Practice
Wobei Court, ja, heute im Training tatsächlich, wo wir beim Thema sind, beziehungsweise gestern im Training, ignoriert mich, hab mich vertan, alles gut.
Nee, der hat gestern im Training Back-to-Back Interception geworfen.
Ja,
wenn genau, du das sagen wolltest.
Das wollte ich sagen, ja.
Ja. Nee, er hat Back-to-Back Interception geworfen, aber ich meine, es ist ein Rookie. Dafür ist Training da und lieber im Training als im Spiel.
Genau.
Ja, aber. Wie gesagt, den Platz musst du schaffen. Letztes Jahr hatten wir den Platz auch. Da haben wir auch drei Quarterbacks mitgenommen.
Ja, aber es ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, drei Quarterbacks mitzunehmen. Ich meine, auf den Practice-Squad, ja, auf den Practice-Squad ihn zu schieben, ist ja für mich auch das Naheliegendste. Bloß da musst du immer aufpassen, ne? Ruckzuck ist er weg, weil du hast keine Kontrolle über den Spieler mehr. Auf den Injured Reserve, irgendwie so eine Wiederkehr nach Woche 9 zum Beispiel oder sowas, gibt es ja einige Feinheiten, ist es halt dann auch wieder, ja, keine Ahnung.
Hast halt niemanden, wenn, also falls er sich dann verletzt.
Ja, falls sich Lamar also, verletzt.
Genau, oder Robert Griffin, dann willst du natürlich ihn da haben.
Genau.
Ja, du musst dir den Platz schaffen. Dann musst du halt einen Receiver weniger mitnehmen.
Gut.
Dann switchen wir doch einfach mal rüber zu den Running Backs, oder?
Jo.
Alles klar.
Ja. Wer ist euch da so bisher aufgefallen?
Alle?
Ja gut, Mark Ingram haben sie ja bisher relativ weitestgehend rausgehalten, hatte bisher 7 Snaps.
Ja, und die haben mir gelangt, um zu sehen, was der kann. Aber das wusste man vorher. Also Ingram.
Erster Run, 8 Yards geholt. Ja. Also mehr Katz, brauchst du nicht.
Alles brauchst, ist gegessen. Mark Ingram ist ja klar, das ist ein. Den kann man außen vor lassen. War mir gut. Also Edwards auch, das, was er kann, durch die Mitte. Ja. Ne? Passt einfach ins Scheme mit dem Jackson rein. Ja. So an sich vom Talent her ist er, glaube ich, gar nicht so gut. Er passt einfach irgendwie die Faust aufs Auge aufs Scheme letzten Endes. Das war letztes Jahr schon so. Dixon ist eigentlich ein Talentierter. Wir haben es ja früher schon gesagt. Ständig verletzt. Ist eigentlich das Hauptproblem. Jedes Jahr Scheißverletzung. Ja, wenn er spielt, ist er gut. Hat er auch jetzt beim letzten Spiel gleich am 3., 4. Hit ist er ja runter. Musste er runter. Ist zwar wiedergekommen, aber er musste erstmal runter. Also bei dem ist halt das Problem, wenn er spielt, ist er eigentlich echt gut. Aber ich glaube auch jetzt, der wird die Saison eh nicht durchhalten. Egal wie. So, und dann Hill. Scheiße geil. Also, der hat ja ein paar Läufe gehabt, wo du gesehen hast, wie der die Cuts setzt, wie der nochmal einen Antritt nochmal wieder nochmal beschleunigt. Die Vision, toll. Also der Typ, genau wie in den Scouting-Videos, sag ich mal, und wie auch angepriesen, ruft er ab.
Genau, so ist es. Also Justice Hill wäre auch so quasi, also klar, wie gesagt, Mark Ingram, was sollst du groß sagen, ne? Aber Justice Hill ist mir tatsächlich sehr, sehr positiv aufgefallen.
Ja. Also der Typ, der ist eine Maschine. Was der gegen die Packers gemacht hat, das war schon grandios. Der hat outside, konnte der Yards holen, Open Field hat er Yards geholt, aber der ist auch inside.
Ja, der hat alles.
Holt er 3 Yards raus, indem er einfach die Schulter runternimmt und ab dafür. Und er fällt ja meistens nicht nach hinten, er fällt immer nach vorne.
Was extrem ist, weil er ist ja echt ein Schlanker, ne? Er ist ja ein Speedy Running Back, das ist ja kein Bulle. Also die Ärmchen, der könnte ja auch Corner spielen eigentlich, so nach dem Motto, ne? Also dafür finde ich das echt krass.
Ja, nee, und er wird ja jetzt inzwischen immer so ein bisschen mit, ich weiß nicht, ob es vorher auch war, aber er wird ja jetzt immer wieder ein bisschen mit dem Kamara von den Saints verglichen. Ja. Wie gesagt, ist nicht so schlecht der Vergleich. Und wie gesagt, er hat mir sehr imponiert mit dem Trace McSorley zusammen. Sah das schon nicht so schlecht aus. Also ich denke, es wird ein guter Third Down Running Back. Home Run Hitter.
Ja. Also für mich auch so nach dem letzten Spiel, so für meine interne Rangliste ist so Ingram, Hill, Edwards, Dixon. Aber Dixon ist nur so weit hinten, weil er halt, wie gesagt, die Verletzungsproblematik hat. Ansonsten wäre er vor Edwards, ganz klar. Vor allem, weil er noch Pässe wirklich gut fangen, der Dixon eigentlich. Also, ja. Aber ich sehe.
Muss er halt gucken, wie die Ravens das in der Saison aufbauen. Aber ich denke auch, sofern Dixon fit bleiben sollte, wo ich noch meine Bedenken habe, weil ich sehe das persönlich, du läufst mit dem 2-3 Mal und dann siehst du ihn wieder vom Feld humpeln. Ja, so ein Spieler, ich weiß, die NFL ist kein Zuckerschlecken, aber es ist natürlich schon kacke, wenn so ein Spieler jedes Mal wieder dann erstmal einen Drive ausfällt. Aber ansonsten hast du mit Hill, Edwards, Dixon und Ingram deine 4 Running Backs, die du mitnehmen wirst und mitnehmen solltest. Und ja. Damit sollte die Sache Running Backs relativ schnell gegessen sein.
Halt. Schrägstrich 4 Running Backs plus Ricard.
Ja, auch, der auch Typ ist Fullback.
Genau, also auch wenn man jetzt dann eigentlich eher zur Defense Line vielleicht stecken sollte, um ihn mitzukriegen ins Team. Aber das ist geil. Also egal, wie gesagt, da kann man ja so viele Sachen stricken und gerade mit der heutigen Defense Linebacker da, mit dem Typ kannst du was machen. Also
übrigens zweitbester Offense-Spieler, ne? Per Pro Football Focus. Also zweitbester Defense und zweitbester Offense-Spieler. Nur mal so dazu. Aber Patrick Ricard, aber den haben sie auch jetzt als Thailand ein bisschen ausprobiert. Den haben sie auch oft an die Leinen reingestellt. Der ist so der Spieler, der irgendwie alles macht.
Ja, die müssen die Wollen dabei haben, irgendwie.
Der muss ja, alles der kommt auch mit. Also der nach der Preseason ja, auf jeden Fall.
Ja, der kommt mit. Und wo ich so ein kleines Fragezeichen sehe, tatsächlich ist so Tyler Irvin. Ob sie den vielleicht mitnehmen, weil als Kick-Returner oder Punt-Returner, da hat er ganz gut imponiert. Könnte ich auf jeden Fall sehen, dass sie vielleicht ihn als Returner mitnehmen. Aber dann hast du halt 5 Running Backs. Wird schon schwierig. Da musst du dann auch wieder gucken, wo nimmst du jemanden weg. Aber die Fähigkeit zu returnieren, ich denke, wir kennen alle Harbo. Der schafft auch schon mal gerne Platz für einen Returner. Ja, müssen wir nochmal schauen, ne?
Ja, dann kommen wir mal zu den Wide Receivern. Für mich Standout bis jetzt tatsächlich Miles Boykin. Fand ich klasse, den Typen. Also der hatte so, das war so ein bisschen, also der ist so ein bisschen Welle. Also manchmal hat der Drops, wo du dir denkst, so, boah, bitter. Aber dann zieht er die Dinge auch teilweise richtig übel und snackt die rein richtig krass. Also, aber der war bis jetzt so für mich der, also klar, er hat jetzt nicht die meisten Pässe gefangen und nicht die meisten Yards, aber so der auffälligste für mich.
Gut. Willie Snead macht das, was er soll. Und das hat er gut gemacht. Kann man abhaken. Häkchen dahinter.
Genau.
Und dann geht's ja im Prinzip schon los. Und wie du gerade schon, das muss man erstmal verdauen. Also, es ist ein Drittrunden-Pick. Ja, also eigentlich erwartungstechnisch eigentlich nichts theoretisch für die erste Saison. Und dafür liefert der Junge richtig gut. Aber richtig gut. Also auch mit den Drops hin oder her, aber sie haben ihn weiter gefüttert und er hat ja auch wieder dann, er hat die Catches gemacht. Es gab genug andere, wo droppen. Dann kriegen sie nochmal eine Chance und droppen wieder. Und kriegen nochmal eine Chance und droppen wieder. Und das macht er nicht.
Ja, nö, er also, hat sich dann stabilisiert tatsächlich, fand ich immer nach so einem Ding.
Ja, und er hat sich ja vor allen Dingen, dann hat er ja noch diesen Touchdown-Pass gefangen, der auch nicht so der leichteste war. Der wurde ja dann auch aberkannt, leider, wegen Holding. Aber da hat er auch definitiv abgeliefert, dass er die Catches kann. Und was ich jetzt so besonders an ihm fand, er hat, also wie gesagt, die Ravens haben ja dieses Wochenende, also diese Woche zusammen mit den Eagles zwei Trainingseinheiten gehabt. Am Montag und am Dienstag. Und am Montag ist er ausgefallen und da hat in der Offense so gut wie gar nichts geklappt. Und am Dienstag war er wieder dabei und dann war die Offense wieder top. Und ja, das ist schon, dass so ein junger Spieler schon so einen Impact hat und er muss auch wohl die Eagles Beatwriter ein bisschen überzeugt haben, zu sagen, oh, da ist ein junger Kerl. Ja, ich bin gespannt auf ihn. Ich hoffe, dass er in der Regular Season den einen oder anderen Drop abstellen kann und dann die Waffe sein kann, die er jetzt schon im Trainingscamp ist. Und ich meine, er spielt ja auch gegen keine schlechte Cornerbacks. Also ich meine, 1-on-1s gegen Marlon Humphrey mit einer der Top-Cornerbacks in der NFL, da lernt man schon ganz viel und das sagt er auch immer wieder. Er spielt am liebsten gegen Marlon Humphrey, weil das ist so der stärkste Gegenspieler und das ist halt die größte Möglichkeit, dich zu verbessern. Ne? Und dementsprechend ja, finde ich das sehr spannend, finde ich das sehr schön, dass er das so sieht und dass er halt auch die Möglichkeit nutzt, sich dann da aus dieser Competition zu verbessern. Gut, und er hat natürlich jetzt auch ein bisschen Glück, dass Hollywood Brown noch ausfällt, beziehungsweise noch nicht 100% ist, schräg geschont wird. beziehungsweise er langsam herangeführt wird. Dann dementsprechend wird er zu der Regular Season zwar fit sein, aber da wird er auch noch nicht 100% Snap sehen, sondern wird auch ausfallen. Seth Roberts ist ausgefallen, jetzt über 2-3 Wochen hinweg. Hat sich ja im ersten Spiel verletzt. Ja, und dementsprechend musste Miles Boykin einen Schritt vorwärts machen, hat er gemacht. Und mich freut das halt sehr, gerade so als Notre Dame-Fan.
Ja, das ist auch einfach überraschend. Also,
ja.
Ich finde es krass. Also, wie gesagt, nochmal, Drittrunden-Pick und liefert komplett toll. Also, der Typ ist nur Überraschung, finde ich. Also wirklich, ich finde es große Klasse, spitzenmäßig. Hollywood Brown, naja, Fan war ich beim First-Round-Pick ja sowieso nicht. Das sind jetzt so arg schon, finde ich, ist schon langsam, naja, ich will nicht sagen bedenklich, aber ich finde es seltsam.
Das erinnert mich doch an.
Ja, sprich's nicht aus. Sprich's nicht aus.
Aber ich krieg die ganze Zeit so Flashbacks und ich denke mir immer so.
Ja, also ich find's komisch und die Verletzung war ja von vornherein bekannt, ne? Also.
Ja. Die Verletzung hatte ja auch irgendwie Jimmy Smith vor 2-3 Saisons gehabt, glaube ich. Und da haben die Ravens ja auch die gleiche Herangehensweise gehabt und sie haben ihn genauso aufgebaut. Und Jimmy Smith meinte, das ist die einzige Methode, das so zu machen und er unterstützt da jeden. Finde ich ganz gut, dass sie ihn langsam heranführen. Wenn er dann 100% ist, das hat er auch schon im Trainingscamp gezeigt, dann ist er ganz gefährlich. Dann,
ja,
was er da mit einem Pass beim Slant macht, das ist dann schon grandios, genau. Mit dem Speed.
Ja, lass mal mehr so weit kommen, ja.
Er muss jetzt erstmal 100% fit werden.
Genau. Der nächste Innenreihen ist eigentlich dann Chris Moore.
Ja, genau. Der hat mich auch sehr imponiert. Ich war ja immer der Meinung, er ist so ein bisschen so ein Roster-Bubble. Mhm. Mit einem schwachen Trainingscamp könnte so. Er weg sein. Aber er hat wohl die Ernst der Lage verstanden und liefert ordentlich ab, finde ich.
Ja, ist so.
Der, auf jeden Fall, der kommt mit.
Der kommt mit, ja. Der ist gesetzt.
Wer mir auch ein bisschen imponiert hat, war Michael Floyd. Hätte ich nicht gedacht, dass er so viel First-Team-Rap sieht. Das ist schon auffällig viel, finde ich.
Ja, hätte also ich auch nicht gedacht. Jetzt,
54 Snaps gesehen, das ist fast das meiste von den Receivern. Nur Miles Boykin hat mit 64 Snaps noch mehr Snaps gesehen. Aber die beiden sind sonst mit Abstand die meisten. Danach hat noch Chris Moore mit 42 und dann hat keiner mehr über 40 Snaps gesehen. Und ja, hat auf jeden Fall sein auf dem Feld Präsenz gehabt, sage ich mal.
Ist irgendwie, obwohl man ja eigentlich gedacht hat, naja, der irgendwie wird so Abstellgleis oder Trainingscamp Competition, aber momentan schaut es eigentlich ganz gut für ihn aus, finde ich. Ansonsten, Jalil Scott hat ja auch ein paar Catches gehabt, oder ein oder zwei, wo alle Fälle richtig schön waren. Und der Monster, der Sean Monster, war ja auch ganz cool eigentlich so. Aber mehr ist mir jetzt auch nicht aufgefallen von den Receivern, jetzt sag ich mal. Was man bisher gesehen hat.
Ja, ich denke aber auch, Mostert wird nicht mitkommen. Jaleel Scott ist so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal.
Wackelkandidat, das kommt halt drauf
genau,
an, was wir sonst so machen.
Ja.
Genau. Ja, hat jetzt gegen die Packers zwei Bälle gefangen für 23 Yards. Gegen Jacksonville waren es, glaube ich, nur ein Ball für 20 Jahre. Ah, wenn du um Platz im Kader kämpfst, dann würde ich jetzt behaupten, ist ein bisschen wenig. Aber andererseits hat er auch nicht so viele Targets gehabt.
Ich glaube, mehr gibt es zu den Receivern aktuell, glaube ich, auch gar nicht zu berichten, oder?
Nö. War das ja. Mit den Tight Ends? Ah, ja, dann lass uns mal.
Ich wollte es gerade sagen, lass uns doch dann zum dreiköpfigen Monster kommen.
Ja, gibt nicht viel zu sagen. Läuft, hätte ich gesagt.
Ja. Ja, gibt's wirklich nicht viel zu sagen, außer dass es echt gut ausschaut.
Mann, ja. Andrews ist ein Monster.
The Show. ist so bei Instagram, Facebook, überall, wo man Videos angucken kann, ist das so von den Ravens so ein, ja, soll, glaube ich, ganz witzig sein. Ich gucke es mir jetzt nicht immer an, weil ich es eher ein bisschen nervig finde als witzig. Auf jeden Fall wurde da so ein Storybook of Trainingscamp gemacht, also Yearbook of Training Camp. Und da wurden halt die Spieler gefragt, so die biggest love stories. Und dann haben irgendwie alle gesagt, ja, die drei Tight Ends, alle drei Tight Ends. Und dann wurden die Tight Ends gefragt, so, yo, wen seht ihr so als die größte Liebe an? Und sie guckten sich alle drei an und sagten, ja, wir Tight Ends. Fand ich eigentlich ganz witzig. Also da in dem Tight End Raum muss es wohl auch stimmen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Spiele gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich nur drei Tight Ends mitnehmen, plus Ricard. Weil ich sehe ihn eher so als Tight End als als Running Back. Weil ja, weder Hurtman noch Scarf haben sich irgendwie mit irgendetwas beworben. Also von denen hört man im Trainingscamp, von den Beatwritern überhaupt nichts. Gut, die haben natürlich mit Mark Andrews, der quasi jeden Tag 10 Plays macht, natürlich auch eine Maschine vor sich sitzen. Dann Hayden Hurst, der auch 5 Plays pro Tag macht. Und Nick Boyle, gut, wir wissen alle, was wir mit Nick Boyle haben. Einen ganz soliden Blocker, der einfach seinen Stiefel runterspielt, ohne da jetzt ins Rampenlicht zu scheinen,
ja,
zu treten. Ja, wie gesagt, ich sehe drei Tight-Ends plus Ricard.
Das Schlimme beim Nick Boyle ist, der kann fangen. Du hast gegen Green Bay gesehen, wo er dann meinte, er muss in den Verteidiger noch reinspringen.
War das nicht so ein bisschen wie hieß der? Ach ja, hier, unser Freund aus Pittsburgh, der das mal mit dem Panther versucht hat. Es funktioniert einfach nicht.
Ja, der wollte vielleicht UFC-Fighter werden, ich weiß es nicht. Knie voran und rein. Keine Ahnung. Also das war ein klasse Catch und der Typ kann catchen. Das ist, glaube ich, was viele unterschätzen. Der kann nicht nur blocken, der kann auch catchen.
Ja, der Typ ist ja, der ist solider Spieler. Und ich bin froh, dass wir ihm im Kader haben und ja, wie gesagt, der Tight End Room, über den müssen wir uns, sofern sich keiner verletzt, keine Sorgen machen.
Genau, also das steht auch, also da gibt's auch keinen, wir nehmen die drei mit und Ende. Also da
gibt's ja, genau, so da gibt's gar nichts, ja.
Ja, wie gesagt, die drei und Ricard würde ich halt dazu auch rechnen.
Was auch immer Ricard ist.
Hey, Ricard ist der MVP einfach, weil er alles kann.
Also, ich freue mich schon drauf, wenn wir mal irgendeine Wildcat haben und er den Snap aus der Wildcat und dann faked er irgendeinen Run und dann wirft er auch einen Touchdown.
Genau.
Das wird phänomenal.
Kommen wir auch direkt mal zur O-Line. Ja, da gab es ja jetzt nochmal den einen oder anderen Move. Vielleicht, Nils, möchtest du ein bisschen die Zuhörer auf den neuesten Stand bringen. Was haben wir gemacht? Es gab ja den sagenumwobenen Trade mit den Pets.
Ja, wir haben Elomenur, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Patriots getradet. Dafür haben wir einen Viertrunden-Pick bekommen. Also wir haben unseren 6. noch zu den Patriots, die dann einen Viertrunden-Pick bekommen. Und ich finde, der Value ist, also das ist so ein Trade, wo ich sagen würde, den haben wir gewonnen. Weil in der 4. Runde kriegst du richtig gute Spieler. Und von Elumenur, ich hoffe, es ist richtig. Verzeiht mir bitte. Hört man ja auch immer wieder, dass die Ravens von dem tierisch enttäuscht waren. Er war nicht fit. Er hat den Conditioning-Test nicht bestanden. Ja, immer wieder Fallstarts gehabt, das heißt, er war unkonzentriert. Und ja, das alles hat dann halt dazu geführt, dass die Ravens ihm nicht mehr vertraut haben oder er seinen Starting-Posten nicht ergattern konnte. Und für einen Viertrunden-Pick so ein Spieler, Hammer. Also das ist echt, finde ich super. Ich meine, wenn man mal sieht, wen wir in der 4. Runde geholt haben, einen Tavon Young zum Beispiel. Ja, und das allgemein, auch das Draft-Kapital ist jetzt da, du kannst nochmal andere Trades machen, du kannst einen anderen Spieler holen. Wir haben jetzt, glaube ich, 11 Picks im nächsten Draft. Wir könnten am Draft Day selber dann nochmal die 3. Runde hoch, wenn es sein müsste, wenn uns ein Spieler gefällt, weil wir die Picks haben. Ja, wie gesagt, und Elumenur wirkte für mich sehr, sehr schwach. Also ist halt dann eher so ein Backup gewesen, Backup Guard, Backup Tackle. Aber wie gesagt, für einen Viertrunden-Pick, da hätte man nicht zweimal überlegen müssen. Wie seht ihr das?
Ja, also bin da bei dir. Könnte man so unterschreiben, was du gesagt hast. Ganz witzige Anekdote dazu noch, weil du den Condition-Test angesprochen hattest. Also das muss ich scheinbar das ganze Trainingscamp auch durchgezogen haben und auch die Preseason jetzt und auch in dem Trainingscamp gegen die Eagles. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, da ist er wohl am zweiten Tag ja vom Feld gefahren worden. Dann hat man ja gerätselt wegen der Verletzung, aber angeblich war das nur deswegen, weil es war ja so wahnsinnig heiß in Philly, weil er zusammengeklappt ist angeblich. Also der hat keine Verletzung gehabt, die haben ihn tatsächlich wirklich rausgefahren, weil er nicht mit der Hitze, also sprich der Fitnesszustand scheinbar überhaupt nicht dem entspricht, wie er hätte sein sollen.
Ja, unter den Voraussetzungen kann man natürlich auch, ich meine, er hatte so seine Momente, das sagt man auch, also quasi die Vor-Ort-Beobachter sind ja da auch tatsächlich ziemlich einhellig der Meinung, er hatte schon so seine guten Momente, aber im Endeffekt ist es halt zu wenig. Also, und wie gesagt, ich bin halt nach wie vor der Meinung, es kann halt nicht sein, dass du nicht. Wir hatten das Thema ja schon mal in der vor der Preseason, du kannst halt nicht unfit dahin kommen. Das geht halt einfach gar nicht. Und das sind so Sachen, das ist keine gute Einstellung. Man wird, also ich erwarte trotzdem, und das muss ich halt auch sagen an der Stelle, dass er sich bei den Pets ganz gut machen wird. Weil die sind, also da habe ich immer das Gefühl, ich weiß auch nicht genau warum, aber bei denen herrscht immer so ein kleines bisschen ein anderer Wind.
Ja, und die Patriots, die sind ja leider auch, die haben ja auch ein gutes Scheme, was halt Olan dahin hilft. Tom Brady behält grundsätzlich den Ball extrem kurz in der Hand. Der Ball geht schnell raus. Wie gesagt, ich war kein Fan von ihm. Wie gesagt, ich bin super froh, dass wir für ihn noch einen Viertrunden-Pick bekommen haben. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber, auf der anderen Seite gibt es nicht mehr so viel. Also gerade so Backup-Tackle, da haben wir jetzt noch James Hurst und Greg Sinard. Von Greg Sinard hört man auch immer wieder, dass sie nicht ganz so überzeugt von ihm sind. Also er hatte ja letztes Jahr in der Preseason gut gespielt. Diese Preseason wieder verletzt gefehlt. Zwei Spiele hat er zum letzten Spiel gespielt. Hatte ein Holding-Penalty. Gerade Sinard muss jetzt noch einen Schritt nach vorne machen, damit er, falls Stanley ausfällt, und in der Vergangenheit gab es immer so zwei, drei Spiele, wo Stanley entweder angeschlagen war oder ausgefallen ist, dann muss er den Step machen, dass er da ist. Wie gesagt, weil sonst hast du auf Tackle wenig Alternativen. Auf Guard habe ich ihn eh nicht gesehen. Da hatte ich ja gedacht, da ist entweder James Hurst, Powers oder Boseman. Oder McGarry, der hat sich ja auch nicht so schlecht angestellt. Habe ich gedacht, dass sie das unter sich ausmachen. Und für McGarry freut es mich, weil ich denke, durch den Trade wird er das Team machen. Was halt dann auch wieder dazu führt, dass die Ravens wieder ein Jahr, mindestens ein undrafted Free Agent mitnehmen in die Saison. Wie gesagt, aber
Dann gehen wir es doch einfach mal durch. Also Left Tackle okay. Ist ziemlich klar. Da haben wir Ronnie Stanley, da führt kein Weg dran vorbei. Wen siehst du gerade auf Left Guard vorne?
Ah, das ist schwierig. Also da, ich glaube auch noch nicht mal, dass die Ravens noch keinen Star da haben. Also du hast jetzt im letzten Spiel hast du Boseman, McCary und Powers die ganze Zeit auf dem Feld gesehen. Die sind so ein bisschen in der Interior O-Line hin und her gerutscht. Mal hat Boseman Center gespielt, dann hat McCary Center gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Powers auch Center gespielt hat. Ich glaube nicht. Aber der Powers hat dann Left oder Right Guard gespielt. Der Einzige, der sich halt nicht umgezogen hat von den vier, war James Hurst, weil sie halt von ihm wissen, was sie bekommen. Und ich denke, das Spiel war jetzt dafür da, um zu gucken, wer von den dreien eine solide Leistung spielen kann. Persönlich macht es mir ein bisschen Sorgen, wenn du in Woche 4 immer noch keinen Starter auf der Position gefunden hast. Spricht jetzt nicht unbedingt für die Spieler, weil sich so keiner hervorheben kann. So, das heißt, du musst mit Skura, also auch Skura muss jetzt ein Step nach vorne machen und dann muss noch besser werden, weil er derjenige sein wird, der dem Left Guard helfen muss. Egal, wer es auch wird. Ja, wie gesagt, also ich sehe es
noch. Was ja auch dann quasi bedeutet, dass Skura auf Center gesetzt ist für dich.
Ja.
Ja, das denke ich auch so. Ich vermute mal auch, dass das links Hurst starten wird. Ich denke, dass der als Starter schon gesetzt ist. Auch wenn man da nicht unbedingt glücklich mit sein muss, aber ich denke mal, dass das für die Ravens klar ist, deswegen hat er auch nicht gespielt. Also meine ich, der ist gesetzt erst einmal in der Starting und wie es dann weitergeht mit Rotation etc., ist dann wieder was anderes. Aber ich würde sagen, dass links dann Hurst steht und nach, wie gesagt, Score, Center und dann nach rechts ist ja klar Yanda und Orlando Brown. Jetzt würde ich sagen, ist die Starting O-Line momentan.
Ja, glaube ich, würde ich erstmal so, also muss man ja immer, wie gesagt, also auf Left Guard muss man halt sehen, aber im Prinzip bin ich da auf jeden Fall dabei. Also so sehe ich das auch erstmal so zum Abschluss der Preseason, so wird es wohl sein.
Ja, gut, man muss halt gucken. Powers hat die Preseason natürlich lernen müssen, hatte vier Penalties, ja, auch gerade im letzten Spiel, ich glaube, da waren es auch wieder zwei Holding-Penalties. Das muss er halt absetzen, weil du bringst uns halt nichts, wenn wir einen Touchdown fangen, weil der O-Liner gehalten hat. Also da, das kommt natürlich auch in die Überlegung rein, ne?
Da hast du recht, aber du musst immer bedenken, wie gesagt, wenn so viel Unruhe in der O-Line ist, wenn so viel geswitcht wird, du weißt, O-Line ist Timing. Und wenn du so viel probierst, ich meine, es war ja teilweise wirklich schrecklich, was an Flaggen geflogen sind. Also, aber das hat was mit der Abstimmung untereinander zu tun. Also wenn da die Starter reinkommen, denke ich mal, wird es sich etwas bessern.
Gut ist, von den dreien, also von Boseman, Powers und keiner ein Pressure zugelassen. Muss man natürlich auch sehen, weil muss man natürlich auch so sehen, dass sie gegen keinen Starter gespielt haben. Aber letztendlich muss auch erstmal da halten, alle drei mit keinem Pressure. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ganz gut. Ja, und wie gesagt, dann müssen wir uns tatsächlich, glaube ich, in Woche 1 überraschen lassen, wer auf Left Guard startet. Ich denke, dass die Coaches sich auch noch die Zeit nehmen, nächste Woche ein bisschen jetzt fehlt mir das Wort nicht ein.
Rum experimentieren,
genau. Um zu gucken, wer da Left Guard wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie erstmal mit, wie der Manuel Aal halt eben schon sagte, dass sie erstmal mit James Harris gehen, weil der ist halt der Veteran.
Ja, das soll es dann für diese Woche auch schon wieder von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war wie immer sehr interessant. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.